Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast und schön, dass ihr wieder dabei seid. Volkmar, bist du heute Morgen gut aus dem Bett gekommen?
Wie immer, also in Hotels kann ich nie lange schlafen. Ich habe aber wirklich nicht gut geschlafen, weil ich Angst hatte, dass du mir wegfährst. ging so, ja. Aber ja, ich bin jetzt da. Wir sind weitergefahren aus Darmstadt und wir sind jetzt in Gütersloh. Wir haben es geschafft. Ja, also dazu muss ich sagen, wir den Kollegen, den wir jetzt dabei haben, den Gast, versuchen wir, glaube ich, schon seit 2-3 Jahren, der Frank Recker.
Lange Geschichte, ja.
Hallo.
Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Willkommen in Gütersloh und willkommen bei Miele, würde ich einmal sagen.
Na? Vielen Dank.
Ja, es ist, man kennt das ja, man hat so eine Firma und denkt sich so in seinem Kopf da so rein. Deswegen, wenn ihr zuhört, dann denkt doch mal an Miele und überlegt euch, welche Produktvielfalt da so hintersteckt, wo ihr vielleicht mit solchen Geräten mal Kontakt hattet. Und ich wette, Frank kann mindestens 3, 4, 5, 7, 8, 9, 20 Dinge dazu zaubern, von denen ihr nicht dachtet, dass die auch produziert werden, dass das auch ein Ding ist und dass da auch das Schild Miele dran steht oder vielleicht auch mal dran stand.
Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Die beiden Moderatoren hier habe ich heute mal eingeladen. Wir haben einen Gang durchs Miele-Museum gemacht, was auch übrigens jedem Besucher zur Verfügung steht. Also jeder ist herzlich eingeladen, nach Gütersloh zu kommen. Gütersloh ist der Hauptstandort von Miele in Deutschland. Hier arbeiten die meisten Menschen für die Miele. Und Miele in Zahlen, um das einfach mal die Leute mal ein Bild zu geben, wer ist eigentlich Miele, was machen wir eigentlich den ganzen Tag? Miele hat so knapp 22.000 Beschäftigte weltweit, davon die Hälfte gut in Deutschland. Und der Hauptstandort hier ist in Gütersloh, wo ca. 500.000 Menschen arbeiten. Von der Entwicklung, Zentralfunktion, da komme ich her aus der IT, aber auch Sachen wie Produktion. Und im Miele-Museum haben wir dann eine kleine Weltreise gemacht. Miele assoziieren die meisten wahrscheinlich mit der Waschmaschine. Das ist auch der Grund, wo Miele gegründet worden ist. Und Wäsche, denkt jeder dran, Wäsche, Waschmaschine, der Wäschetrockner. Mhm. Auf der anderen Seite die Küche. Da denkt jeder vielleicht an einen Herd, an einen Backofen. Aber in der Küche gibt es ja noch viel mehr. Ja, das reicht ja dann über den Dampfgarer, über einen Dunstabzug in jeglicher Couleur hin, bis natürlich zum Kühlschrank, zur Kaffeemaschine, auch wieder in verschiedensten Bauarten. Und last but not least denken wir dann auch an das Thema sauber machen. Sauber haben wir einmal im Themenkomplex Wäsche, aber auch im Themenkomplex Bodenpflege. Ne, da sind wir auch aktiv und unterwegs. Und mittlerweile gibt es auch ein neueres Geschäftsfeld, das ist das Thema Outdoor-Küche. Also für jeden, der sich mal mit dem Thema Grillen näher beschäftigt hat, das kann ja eskalieren, das Thema. Das sieht man ja bei dem einen oder anderen seit Corona. Da wurden ja Outdoor-Küchen von ganz klein bis ganz groß gebaut. Auch in dem Marktsegment sind wir mittlerweile unterwegs. Ja, eine spannende Reise. Und wir sind jetzt hier in der zentralen IT und wir befüttern das ganze Thema natürlich mit IT-Technik.
Ich hätte auch nicht gedacht, also was da auch zu sehen war, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe, ihr habt da Motorräder oder Mopeds stehen, da steht ein Auto, da stehen Fahrräder, das ist ja…
Es gibt Vergangenheit bei der Miele, wir sind natürlich nicht straightforward, wie man das so kennt, dass man einfach nur ein Produkt gemacht hat, sondern in den frühen 1900ern haben viele Firmen, auch gerade hier in der Umgebung, wer Gütersloh auf der Landkarte nicht so kennt, nicht weit weg von uns ist der berühmte Wilsberg-Ort, nämlich Bielefeld. Und Bielefeld war mal die Hauptstadt des Fahrrades in Deutschland. Also es hat ganz viele Fahrradmanufakturen in Bielefeld gegeben. Und auch Miele hat Fahrräder hergestellt, die man heute auch noch auf den einschlägigen Portalen finden und kaufen kann. Die funktionieren. Aber davor gab es eine Zeit, dort hat Miele Kleinkrafträder hergestellt bis hin zum Leichtmotorrad. Oder früher hieß das ja mal Leichtkraftrad. Ne?
Mhm. Also die heißt das nicht immer noch so?
Ja, weiß ich nicht. Heute haben die Dinger meistens heißen die E-Scooter, E-Irgendwas.
Ah, okay, ne? Okay.
Also irgendwas mit Kickstarter und Zweitaktgemisch, da sind ja viele schon überfordert.
Ja.
Ne? Das war einmal und es hat davor auch eine Phase gegeben, da gab es ganz, ganz viele Automobilhersteller in Deutschland. Miele war einer davon. Es hat nur 8 Autos gegeben. Aber immerhin, und man hat sich Gott sei Dank, finde ich, aus dem Marktsegment des Automobilherstellers wieder verabschiedet. Aber ein Auto, was es mal gegeben hat, steht auch bei uns im Museum. Da sind immer viele sehr verwundert, was die Motorenabteilung hier so macht.
Ja. Ja, und dann mal zu dir. Also die eine oder andere Person kennt dich wahrscheinlich von Open-Source-Konferenzen. Ich weiß, du hast viel im Bereich Formen halt gemacht, beziehungsweise der ganze Stack auch um Orcarino. Da hast du viel auch beigetragen. Da kann man dich bestimmt irgendwo mal gesehen haben. Aber wer dich jetzt nicht kennt und abgesehen von deinem Arbeitgeber, wer bist du und was umtreibt dich so?
Ja, was mache ich? Ich bin mittlerweile über 50 Jahre alt, also eigentlich würde man sagen, alter Sack hier im Westfälischen. So fühle ich mich auch manchmal körperlich, geistig Gott sei Dank noch nicht, weil das wäre schlecht in der IT. Ich mache seit knapp über 25 Jahren Professional IT, also ich bin mal nebenberuflich angefangen. Ich habe was ganz anderes gelernt, ich bin gelernter Sofa. Das ist der Sozialversicherungsfachangestellte auf Deutsch. Ich habe bei einer Krankenkasse. Ich habe bei einer Krankenkasse gelernt und bin dort wirklich Hobby zum Beruf gemacht und habe mich dort mit Großrechnern, Multiprotokollroutern und Programmierung beschäftigt. Auf Deutsch, warum Hobby? Ja, ich habe damals in der Schule Comal gelernt, also eine Kompiliersprache aus Basic und Pascal. So bin ich mit dem Programmieren näher gekommen. Also Spielen fand ich ja ganz nett. Aber er hat mich nicht so abgeholt. Also Programmieren und näher an der Hardware sein hat mich eher abgeholt. Also wirklich, was man so zu Hause hatte, ich habe es noch live erlebt und nicht im Museum. Also C64, Atari Falcon, all das hatte ich zu Hause. Und ja, da Hobby zum Beruf, bei der Krankenkasse dann entsprechend in der Novell-Schiene unterwegs gewesen. Mhm. Also die Älteren kennen vielleicht noch Novell Richtung Novell Netware, also 3. zu 4.x. Ne? Das waren noch die Grabenkämpfe mit Microsoft, als das Active Directory dann Richtung 2000er Jahre kam. Also ich musste auch noch wirklich beruflich NT351 installieren, also wirklich Hardcore-Zeiten. Ne, darum, es gibt ja auch befreundete Podcasts, so wie die Faxinformatiker, sei jedem empfohlen. Ne, wenn die Kolleginnen und Kollegen da mal so ein bisschen über ältere Sachen reden, dann muss ich immer lachen. Ich habe damit live gearbeitet und ich finde es immer noch cool. Und es gibt auch hier übrigens in der Nähe von Gütersloh zwei sehenswerte Sachen für jeden, der sich mit IT beschäftigt. In Bielefeld gibt es ein privates IT-Museum. Also nichts Professionelles, aber man kann dort eine Führung bekommen. Da sieht man dann diese alten Butterbrotschachteln, Atari, Commodore, was es alles so gab. Und in Paderborn natürlich, der Hauptstadt für IT in Deutschland, ist immer noch das Heinz-Nixdorf-Museumsforum.
Ja.
Und das lohnt sich immer, kann ich jedem empfehlen. Das ist frei zugänglich, gibt auch tolle Vorträge dort. Und wer mal hier in der Nähe ist und hat ein bisschen Zeit mitgebracht hat, so wie ich, so einen rostigen Nagel im Kopf, was IT angeht. Herzlich willkommen. Ja, wie ging die Reise weiter? Ich bin dann von der Krankenkasse in den öffentlichen Gesundheitsdienst und dann auch dort in den öffentlichen Dienst gelangt, habe dann dort auch IT gemacht und war dann in einem Backoffice, wie das so schön damals mal hieß, in der Kommunalverwaltung unterwegs und habe da einfach alles gemacht. Also das war wirklich von Storage über Netzwerk, Virtualisierung, alles, was so anlag. Ne, ist dann über den Tisch gelaufen, dann ist man auch nebenbei Oracle Admin oder MySQL, Informix, Sybase, also unbekannte Größen kenne ich irgendwie da nicht. Ja, das war ganz gut als Grundlage. Warum? Da habe ich so das zweite Standbein aufgebaut. Ich habe dann nebenbei früher meinen Betriebswirt gebaut, weil ich gedacht habe, ja, Sofa ist so das eine, jetzt machst du beruflich IT, aber irgendwie, wenn dich mal einer fragt, was machst du an den ganzen Tag?
Müssen wir mal einen Schein holen.
Ja, so einen richtigen Schein. Also ich hab dann einen Betriebswirt gebaut mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik und habe dann nebenbei als Dozent gearbeitet. Auf der einen Seite habe ich wirklich Buchführung und Kostenleistungsrechnung mal als Dozent unterrichtet, war höchst spannend, ist heute super hilfreich, weil die Controller gucken mich immer an, warum ich das weiß. Ist super in der Argumentation, kann ich jedem nur empfehlen. Also es gibt kein unnützes Wissen, es kommt drauf an, wann es anwendest.
Ja.
Und auf der anderen Seite war ich dann Dozent für Microsoft, diese MCSA-Prüfung, die habe ich dann abends und am Wochenende gemacht mit einigen Leuten jahrelang. Das war ganz spannend, weil ich musste mich als Dozent ja selber sehr tief auch mit der Materie beschäftigen, auch wenn du das den ganzen Tag machst. Ne, da war ich dann sehr viel auf dem Microsoft-Zug unterwegs, weil Novell Netware, wir alle kennen vielleicht noch die Geschichte, ist immer mehr verschwunden. Active Directory ist immer mehr entstanden. Heute ist es ja eher der Weg von Active Directory Richtung Entra ID. Ne, wenn man auf dem Microsoft-Zug ist, ne, oder andere haben eine Open LDAP-Implementierung, was auch immer, aber die Basics von LDAP, die sollte man trotzdem drauf haben. Ne? Und das war dann eine heiße Zeit und dann bin ich über einen Freund wirklich, der sagte, du kannst du nicht mal bei uns in der Firma einen Vortrag halten zu Lotus Notes und so Domino Server versus Active Directory Exchange und so, ist so kein Problem, habe das virtuell vorbereitet, habe einen Vortrag gehalten und am zweiten Tag habe ich damals den Chef gefragt, sagen Sie mal, wer soll das bei Ihnen administrieren? Hm. Ja, ihr könnt euch denken, was passiert ist. Ja, ich habe dann die Firma gewechselt und war dann beim Autobildzulieferer, der unter anderem Autobildzulieferer ist und auch so eine Stahlrohrproduktion macht. Das war höchst spannend. Das war jetzt auf mal Konzernniveau. Muss ich sagen, ist eine Erfahrung, die man gut machen kann, warum ein Konzern, der weltweit unterwegs ist, was lernt man? Was heißt Standardisierung? Was heißt es, mit interkulturellen Gruppen umzugehen? Auf Deutsch virtuelle Teams. Du hast auf mal Kollegen in Asien, du hast sie in Amerika. Zeitverschiebung, wie gehe ich damit um? Genauso ein asiatischer Kollege wird immer okay zu dir sagen, um gesichtswahrend zu bleiben. Das musst du verstehen. Du musst du anders mit umgehen im Projekt.
Ja, kulturelle Unterschiede ist ja ganz normal, ja.
Ne? Und das ist spannend, so eine Reise. Ne? Das habe ich jetzt bei der Miele auch. Aber da sind wir noch weltweiter. Da kann ich nachher noch mal ein bisschen drüber erzählen, wo gibt es eigentlich Miele nicht. Ich wüsste eigentlich immer nicht, wo nicht. Und das war dann, da war ich über 11 Jahre und bin dann über den Weg aus der Automotive jetzt zu Miele gekommen. Bin seit 4 Jahren bei der Miele. Auf der einen Seite, habe einen zweigeteilten Job. Ich bin einmal IT-Solution-Architekt. Auf Deutsch, was macht man dort? Man führt neue Verfahren ein oder guckt sich bestimmte Sachen an, diskutiert die mit anderen Architekten. Bis hin, ich mache aber auch, auf der anderen Seite bin ich Systemspezialist, wie das so schön heißt. Also ich muss wirklich auch noch in die Tastatur greifen. Also wer jetzt denkt, ein Solution-Architekt trinkt nur Kaffee und ist in Meetings. Nein, den Zahn muss ich ziehen.
Zwischendurch machst du noch Papier schwarz.
Ja, das auch. Man muss natürlich sehr viele Papiere schreiben und muss auch mal Proof of Concepts fahren. Das mache ich ultra gerne in meinem etwas kleineren Homelab. Da sollten wir vielleicht auch noch mal drüber reden, was sowas heißt. Mhm. Und auf der anderen Seite der Solution-Architekt, der Senior-System-Spezialist, wie es dann neudeutsch heißt in der Jobbeschreibung, da kümmere ich mich wirklich um Linux-Systeme, also Linux- und Open-Source-Themen. Das ist ein Schwerpunkt bei mir. Das andere ist aber wirklich AEX und Power. Mhm. Ich betreue bei uns die ganze Power-Umgebung, die wir bei der Miele haben, ne, weil da geht es dann eher in systemkritische Bereiche, also 24/7 und Ausfall ist nicht vorgesehen. Ja, das ist so mein Steckenpferd. Und dadurch, dass ich so eine breit gestaffelte Vergangenheit habe, bin ich dann öfter auch in anderen Projekten unterwegs, wo es insbesondere um Themen geht wie Automatisierung. Oder ich bin auch im Cloud-Team. Warum? Die Hyperscaler, wir haben nicht nur einen. Jetzt könnte man denken, ja, wenn die Microsoft haben, haben die Azure. Nein, wir sind auch bei einer Amazon unterwegs, wir sind bei einer Google unterwegs. Warum? Das ist bei uns kundengetrieben. Wenn ein bestimmter Kunde, ein bestimmtes Land eine Anforderung hat, müssen wir gucken, wo können wir das umsetzen. Also dieser neudeutsche Begriff Multicloud, Hybrid Cloud, ja, das ist normal für uns.
Das hängt halt vom Markt ab, wo man halt irgendwo ist und dann sucht man sich das Beste raus. Und ich glaube, jeder, der schon mal versucht hat, Rechenzentrumsinfrastruktur in Asien, insbesondere China, aufzubauen, da gibt es dann China Unicom und China Telekom, die teilen sich das und da überhaupt Hardware hinzukriegen und da irgendwas reinzukriegen, ist eine mittelschwere Katastrophe. Ich weiß nicht, ob sich das jeder möchte.
Ist ja auch nicht aufbauen, es ist abgeben. Es ist eigentlich nur ein Abgeben der Hardware, die man dort aufbaut, weil das ist.
Ja, das ist bei Azure genauso. Azure China ist halt nicht der normale Zugang, den man kennt über Azure.com, sondern es ist Azure.cn und dann bin ich beim Treuhändergeschäft. Das macht es auch nicht besser, es sieht zwar ähnlich aus, die Funktionen sind aber eingeschränkter und es geht halt nicht alles. Ne? Aber das ist ein besonderes Geschäft. Aber China ist für uns nur ein ganz kleiner Markt. Ansonsten sind wir weltweit unterwegs, von klein bis groß, also auf Deutsch. Das ist halt, wir haben weltweit in entsprechend größeren Ländern Vertriebsgesellschaften und das über den ganzen Globus verteilt. Ich glaube, in Grönland kannst du jetzt nicht unbedingt eine Miele-Maschine bekommen, über Dänemark dann schon. Ne? Aber ansonsten, ja, ich glaube, Miele ist so weltweit eine bekannte Marke, was es auch spannend macht. Also wenn ich irgendwo hinkomme, jetzt auf Konferenzen, du sagtest ja eben, ich bin auf Konferenzen bekannt, ich mache sehr viel im Bereich halt Ocarino ist ein so ein Thema, ich bin aber auch sehr verbandelt mit der Firma Nutanix, da bin ich in der User Group, da haben wir so eine Art Council auf Deutsch, wir sind Endkunden und wir kümmern uns darum, dass es diese User Group demnächst auch wieder gibt, also haben wir nächste Woche, wer Nutanix-Kunde ist, kleinen Hinweis, gibt es eine Messe in Deutschland und da gibt es eine Zusammenkunft, also auch die User Group muss mit Leben gefüllt werden, also das mache ich gerne nebenbei und
ja, letztes Jahr war es direkt angrenzend, die .next, die ist jetzt dieses Mal die Woche nach der nach dem Red Hat Summit Connect. Da hat es letztes Jahr schon fast geklappt, aber dann hat es irgendwie doch nicht geklappt, weil wir haben, es ist der Fahrplan des Autos war irgendwie anders als.
Das war wie so ein schlechter Witz, den wir dann halt tatsächlich, also wir waren dann wirklich ganz woanders. Genau, aber es war auch in Darmstadt, genau. Also die Messe findet auch in Darmstadt statt und wir wollten uns da treffen und da haben wir uns irgendwie knapp verpasst. So kurz vor der Schließzeit waren wir dann irgendwo in Taunusstein und vorm Darmstadion oder ich weiß es gar nicht.
Stimmt, wir haben das irgendwas haben wir da eingegeben und dann sind wir nicht in Darmstadt sauber gewesen, sondern irgendwo anders mitten, also es hat auch geschneit.
Es war auch wunderschön. Also das war halt alles so ein bisschen bezuckert und das ist ja auch eine schöne Ecke dann da hinten. Also das war nett, aber wir haben uns leider dann verpasst.
Ja, für die Insider, also wirklich das Stadion in Darmstadt. Es gibt ein Stadium in Darmstadt. Es gibt aber auch dieses Darmstadtium, was an der TU ist. Also die Veranstaltungshalle, da wolltet ihr hin. Ich war da, ihr wart woanders.
Ja.
Ja, wir sind völlig planlos wieder aneinander vorbeigedriftet, aber man muss auch sagen, wir drei zusammen, wir haben, glaube ich, auch eine längere Vergangenheit, weil wir sehen uns immer wieder auf irgendwelchen Konferenzen, also jedes Jahr eigentlich auf den Container Days, wenn wir über das Thema mal reden oder auch auf irgendwelchen anderen Meetings. Ich bin also recht häufig auf irgendwelchen Veranstaltungen unterwegs, weil das ist auch Teil des Jobs als Solution-Architekt nach meiner Auffassung, immer am Ball der Zeit bleiben, gucken, was machen andere, was treiben die Hersteller. Welche Sau wird von Gartner durchs Dorf getrieben? Ne, wir haben heute noch nicht über AI und KI und Gedöns gesprochen. Ne? Also da habe ich meine eigene Meinung. Es gibt Use Cases, wo das Sinn macht. Es gibt aber auch Use Cases, wo ich sage, boah, Maschinenlernen gibt es schon lange. Ne, über welches LLM wollen wir jetzt reden? Und dann wird es auch mal ganz dünn. Ne? Genauso wie willst du es hosten? Ne? Ja. Wenn ich einer Nvidia glaube, dann gibt es demnächst nur noch High-End-Rechenzentren mit Wasserkühlung und Rackschränken, die nicht mehr 60er Einbraubreite haben, sondern mindestens einen Meter und viel breiter, tiefer sind und dann wiegt so ein Rackschrank mal eben 3 Tonnen.
Und auch direkt mehr Power Consumption, also unter 16 kW geht da gar nichts mehr.
Ja, darum, also das könnten wir hier am Campus noch darstellen, aber dann baust du kein Rechenzentrum mehr, was im ersten OG ist, weil das hätte so eine durchschlagende Wirkung, das würde eh im Keller landen. Ja. Also das braucht man dann nicht. Ne? Also darum haben wir eine lange Vergangenheit und es ist ja mal eskaliert, das hatten wir schon mal gesagt. Wir hatten uns beim Meetup getroffen und dann ging es ums Thema Homelab. Ich glaube, das hattest du mal Fokus. Mhm. Doch, das hat, ich weiß
ja,
gar
das
nicht.
War im The Age of DevOps Meetup und da, ich weiß, nee, das war, also ich glaube, es ging einfach direkt um Homelab und einfach mal zeigen und gucken. Das war zur Corona-Zeit. Da haben wir dann die Vor-Ort-Events auf Remote-Events umgestellt, haben dann dafür aber alle Gruppen deutschlandweit zusammengebracht und da konnte man einfach mal zeigen und mal gucken und mal sich austauschen, ja.
Ja, das war spannend, weil Homelab, ich mache schon länger das Thema Homelab, aber irgendwann habe ich es da mal in gescheit gemacht. Was heißt Homelab bei mir zu Hause? Ganz plastisch, ich wohne im Familienhaus mit meiner Freundin und das Dachgeschoss ist so das Homeoffice in dem Sinne. Da steht natürlich auch ein Rackschrank, da ist aber alles drin, was leise ist. Und dann ist mit Licht und Kupfer so bei 40 Meter im Keller der nächste Rackschrank und auf Deutsch, ich habe da ein B-Center mit 4 passenden Nodes. Also passend ist für mich immer Not mit mindestens 128 Gramm. Mhm. Also nur, nicht, dass das zu klein wird. Ne? Besser haben als brauchen.
Ja, man sammelt sich ja ein bisschen was zusammen.
Sonst muss man zu viel rechnen und abknapsen, wenn man halt so ein paar mehr Maschinen hochziehen.
Also ja, ich sehe das. Also ja, weil als EDV, da können wir ja nicht rechnen. 0 und 1, dann hört es ja auf bei mir. Ne?
Ja.
Also, ne? Und habe ich entsprechend natürlich mittlerweile auch ein 3.0 Proxmox-Cluster, weil man muss sich ja auch die andere Seite der Macht angucken, so also mit Ceph im Unterbau, ne, weil Ceph mich einfach interessiert hat. Ich wollte das anpacken, ich muss immer Sachen anpacken, live reindrücken, gucken, machen, tun. Ne, und dann hast du im Backend natürlich, im Netzwerk habe ich 20 Gigabit im Backend liegen. Ne, das hat man jetzt nicht unbedingt im Homelab, aber kann man gut gebrauchen, funktioniert, also kann ich eben empfehlen. Und natürlich habe ich noch andere Hypervisoren, natürlich eine Nutanix. Ich habe auch ein Xen laufen, XenNG, finde ich, ist immer noch ein geiles Projekt.
Ja.
Völlig unterrepräsentiert, finde ich. Also wer ein Homelab braucht und möchte sich in Proxmox installieren, nimm XenNG. Wenn das ein Single-Node ist, funktioniert das auch tadellos. Ab mehreren Nodes ist DOM 0 natürlich ein etwas anderes Konstrukt. Muss man ein bisschen aufpassen bei Wartung, aber es funktioniert auch tadellos. Habe ich auch jahrelang in Produktionen betreut, finde ich auch gut. Und ich habe natürlich auch Windows Hypervisor, also Hyper-V am Start, weil ich das hier auch beruflich mal vorfinde. Und so schlage ich mich dann durch verschiedene Technologien. Und dann kommen die Software-Layer obendrauf. Ne? Also wenn ich was mit Ocarino mache, ich habe selber zu Hause ein privates Ocarino. Wer Ocarino jetzt nicht kennt, das ist also der Foreman das Forman-Projekt, aber in Enterprise, also mit Support-Vertrag mit etc. dahinter und natürlich mit einem supporteten Debian-Ubuntu-Repo, was ich ja sonst unter Forman so nicht habe. Da habe ich RHEL und SLES entsprechend als Enterprise-Distribution und da habe ich auch Debian und Ubuntu unten drunter. Ja, und da mache ich dann so Dinge, dass ich mit den Actives zusammen auch mal neue Sachen überlege, was man so offiziell da reinbauen kann. Da sage ich, das ist Support für ARM, auch mal so offiziell neue Compute Sources, ne, wenn man so die Compute Sources kennt unter Forman. Da gibt's ja ganz viel, aber einiges fehlt in meinen Augen dann noch, ne. Und ich bespiele da auch die Hyperscaler. Und da mein Leibthema ist im Moment halt ganz viel halt in Terraform und Ansible zu machen. Ne. Und was man dort zu Hause macht, die Zeit, die man dort investiert, ja, das fließt dann wieder ein in den Job. Ne, oder ich teste da einfach mal Software an, weil ich da einfach Bock drauf habe. Hat immer den Nachteil, ich habe da meine eigene Webseite, meinen eigenen Blog. Und wenn die Vertriebler von Firmen das dann lesen, oh, hört sich ja interessant an, ja, dann klingeln die durch, dann hast du natürlich Marketing losgezogen, da muss man denen erklären, ja, eigentlich will ich euer Zeug nicht kaufen, ich will ja nochmal testen. Ja, wo arbeiten sie denn? Ja, da möchte ich jetzt nicht drüber reden, weil dann wird's noch schlimmer. Also ich mache dann immer schon so den Vorabfilter für den Job hinterher, ne? Weil es gibt in vielen Bereichen sehr ähnliche, gleiche Tools, weil eines meiner Lieblingsthemen ist auch Monitoring. Ich bin auch viel auf Monitoring-Konferenzen unterwegs, habe auch jahrelang früher beim alten Arbeitgeber immer Monitoring-Lösungen betreut, habe auch hier ein Projekt dazu mal gemacht. Und das ist ein spannendes Thema, nur das ist manchmal so, alle kochen mit ähnlichem Wasser, und gerade bei den SaaS-Anbietern oder die SaaS-Anbieter sagen dann immer, ich kann alles. Wenn man dann sagt, ja, wir haben aber ein paar Datenbanken, ja, wie viele Datenbanken habt ihr denn? Wenn man dann mit vierstelligen Datenbanken anfängt, dann hört das Gespräch recht schnell auf.
Naja, Schockschwerenmut.
Weil sie wissen dann nicht, wie man einem die Gelddruckmaschine noch mitverkaufen kann. Ja. Ne, dann wird die Luft halt dünn und auch alles können wir auch nicht. Also wir machen jetzt auch hier bei einer Miele nicht ein Lift and Shift. Wir haben natürlich DSGVO. Mal so als ein Stichwort, wir können nicht alle Daten mal eben zu einem Hyperscaler schicken oder so, das wäre ein Teufel tun. Wir haben ganz viel On-Prem, wir haben natürlich auch ganz viel hier, was Produktion angeht, ne, so eine Produktionsstraße, ein Logistikzentrum etc., da ist IT vor Ort. Das kann ich nicht aus der Cloud machen. Es gibt immer kleine Teilbereiche, die gehen auch mit SaaS-Lösungen, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen, aber es gibt halt Sachen, die sind an der Anlage oder anlagennah oder sind zeitkritisch. Ein Warenverteilzentrum, Logistik allgemein, ist recht häufig zeitkritisch. Ne? Und da muss ich natürlich EDV vor Ort haben.
Ja.
Und jetzt machst du ja IT schon seit, also ich sag mal, du hast was anderes gelernt, hast dann aber gemerkt, IT ist so das für dich. Hast du zwischendurch mal Phasen gehabt, wo du dich gefragt hast, ob das für dich die richtige Entscheidung war?
Der Job, nein. Ob ich mit den richtigen Leuten zusammenarbeite, ja. Ja, das ist ja, manchmal, die kann man sich nicht aussuchen. Ne? Das ist genauso wie Verwandtschaft, kann man sich nicht aussuchen. Ja. Nein, du entscheidest dich am Ende des Tages für eine Firma oder einen Kumpel oder wer auch immer arbeitet bei dir, dann gehst du dahin. Und dann lernst du ja eine Firma mal kennen. Ne? Also vor dem Firmenschild ist die eine Welt, dahinter ist eine andere. Ne, ihr habt ja mal eine schöne Reise gemacht. Ihr wart ja auch mal bei der Audi. Ne? Mhm. Audi, wir kennen alle Audi-Autos, aber wie es dann dahinter aussieht, ist ja dann auch mal spannend. Mhm. Ne? Und genauso ist das auch bei der Miele. Musste ich auch einige Sachen neu lernen oder wie macht man das hier? Ne? Und das hat mich aber eigentlich immer gereizt im Job, mal eine neue Herausforderung zu suchen. Ich war im öffentlichen Bereich auch über 10 Jahre. Das war spannend, war eine starke Reise. Aber der öffentliche Sektor ist nochmal anders in Deutschland, weil durch den Föderalismus ist jedes Bundesland unterschiedlich. Dann für die sogenannten Fachverfahren gibt es da manchmal nur 3 Hersteller. Diese 3 Hersteller entwickeln alle nur auf einer Windows-Basis. Ende. Open Source kommt da immer mehr, aber nicht jetzt flächendeckend und krachend. Oder es gibt keine Zentrallösung. Weil wenn ich als Bürger mal, ich als Privatperson mich sehe, was da fehlt, ist zum Beispiel die persönliche Identität, was wir über den Personalausweis kennen, das sind digital. Ja. Wer soll das hosten? In Bremerhaven gibt es da entsprechend ein Projekt für, aber aus den Kinderschuhen ist das noch nicht entwachsen. Ja. Weil wenn man das einmal gescheit hätte, wäre auch das Thema Gesundheitskarte leicht zu verknüpfen. Und damit wäre viel geholfen, aber naja, das ist Gott sei Dank nicht meine Baustelle. Also ich glaube, das werden wir noch viele Jahre erleben. Digitalisierung der Verwaltung, aber auch Digitalisierung in Produktionsgewerbe ist ja auch so ein Thema. Da geht die Reise, das hört ja nicht auf. Ne, da werden ja auch immer neue Themen durchgeleitet. Also vor 5 Jahren hätten wir jetzt über Industrie 4.0 geredet.
Das haben wir vorhin schon ein bisschen, also in der Vorbereitung habe ich ja gedacht, so was, Was erwartet uns eigentlich bei der Miele an IT? Wofür ist das eigentlich, wofür braucht ihr das eigentlich? Ich habe dann eher so an den App-gesteuerten Teil nachgedacht und das, was dann halt die Konsumenten sehen. Und dann sind wir vorhin hier durch die Hallen gelaufen, haben uns die Produktion mal so mit so einem Seitenblick angeguckt. Und da wurden wir dann schon klar, ja, okay, da gibt's irgendwie Eingangssteuerung, Auftragssteuerung, da müssen irgendwie Maschinen koordiniert werden. Da sind bei weitem nicht mehr so viele manuelle Arbeiten, wie das vielleicht vor 100 Jahren der Fall war. Und dementsprechend ist da halt auch sehr viel technologisch gestützt. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass auch das so ein bisschen im Wandel ist und auch da immer mal wieder Neuerungen reinkommen.
Ja, auf der einen Seite hast du immer die Interaktion Mensch-Maschine, das haben wir eben gesehen, wenn du so vor so einem Presswerk stehst etc. pp. Das kannst du teilautomatisieren, aber dann hast du auch die Prozesskette, wie kommt das Material, das Vormaterial dann zu so einer Presse hin, wie geht's mit der Störung um und so weiter und so fort, bis hin zu vollautomatischen Prozessen, wo wir über eine komplette Roboteranlage sprechen. Und du kannst aber jetzt Roboter auch nicht überall einsetzen. Es gibt halt Funktionen, die kann ein Roboter nicht so gut wie ein Mensch, das muss man auch sagen. Also haben wir dann auch Arbeitsplätze, wo Mensch und Roboter zusammenarbeiten. Oh. Ne? Und dort ist natürlich überall IT drin, genauso gerade Logistik ein großer Bereich oder unsere ganz autonomen Fahrsysteme, die überall in der Produktion rumkräuchen und fleuchen. Also es ist nicht mehr so wie früher Staplerfahrer Klaus, die gibt's immer noch, den Staplerfahrer Klaus ohne die Unfälle. Ne, aber das gibt's natürlich, aber auch immer mehr diese autonomen Systeme, auch wenn man dann so ein Warenverteilzentrum sieht oder wir haben ein riesiges Logistikzentrum, weil wir auch eine sehr große Ersatzteilbevorratung haben, wenn eine Firma halt ein Versprechen abgibt. Wir reparieren bis 20 Jahre Alter. Mhm. Kann man sich vorstellen, vor 20 Jahren sahen Maschinen anders aus als heute. Ja. War ja nicht immer gleich, ne? Da sind nicht immer Gleichteile drin, ne? Und so ein Lebenszyklus so einer Maschine ist von bis. Ne, gerade wie so die Markttrends sind, was so gerade en vogue ist, was schick ist. Ne? Du kannst ja nicht jetzt sagen, ich entwickle eine Maschine und dann wie früher in der Automotive, 8 Jahre ist ungefähr ein Lebenszyklus von einer Generation und dann kommt so die nächste. Ja. Nee, das ist viel kürzer getaktet. Ne, und entsprechend ist natürlich bei uns Logistik ein Riesenthema. Bei uns ist Thema Ersatzteile ein Riesenthema. Dann der ganze Bereich Service, weil wir machen Service einfach für den Verbraucher auf der einen Seite. Aber wir haben ja auch noch die Professional-Schiene. Wir machen natürlich das gleiche in Grün. Nochmal mit unseren Professional-Geräten. Das kennt jeder vielleicht, der mal so einer Wäscherei war. Mhm. Das sind dann die Waschmaschinen von uns zu Hause, aber in richtig groß. Ne, also da gehen da nicht 7, 8, 9 Kilo Wäsche rein, da kannst du da noch deutlich über 30 Kilo reinkriegen oder so eine Waschmaschine in einem Flugzeug oder in einem Schiff ist nochmal eine andere Herausforderung. Ne, so ein Schiff bewegt sich jetzt mal ganz anders, so ein Flugzeug kann sich anders bewegen. Ne, und das ist halt unser Professional-Bereich, da haben wir auch Professional Service entsprechend hinter. Dann hast du ganz viel Callcenter-Geschäft natürlich dahinter, das ist alles IT-gestützt. Ne, und So zieht sich das durch. Dann, wir sind Hersteller. Natürlich haben wir auch teilweise Vorlieferanten. Also wir als Miele stellen schon sehr viel selber her. Aber wipen auch nicht alles. Das geht gar nicht. Also ich wüsste keinen Hersteller, der alles selber macht. Also ist ein ganz kleines Bauteil.
Ich wollte gerade sagen, wenn du so Löffel herstellst und das dein einziges Ding ist, dann könntest du.
Ne? Ich glaube, Kleinteile ist halt, das ist Kleinteile, ganz normal, ne? Aber erstaunlich. Ne?
Also, ja, oder eine Manufaktur, ne, die dann sagt, wir bauen das wirklich von A bis Z selber. Ne, aber ich sehe das selber. Ich habe ja, sagt man ja, wenn du so ein großes Homelab hast, hast du sonst keine Hobbys und Freunde. Doch, hat man schon. Ne, und ich habe ja selber meine eigene Fahrradwerkstatt und ich brauche das als Ausgleich, weil wenn du den ganzen Tag EDV machst, du hast noch einen riesen Homelab und beschäftigst dich auch damit, ne, dann finde ich, braucht man Ausgleich. Ne? Die einen kochen, die anderen treffen sich mit Freunden, fahren viel in Urlaub oder so. Und ich habe einen Ausgleich im Radsport gefunden, also selber fahren, aber ich baue auch meine Räder selber. Und da habe ich natürlich auch Vorproduktion, ich brauche die Teile irgendwo her. Mhm. Ne, dann wird ein Design entwickelt, was für ein Fahrrad baue ich mir heute. Und dann wird überlegt, ne, was, Ausstand und so weiter und was will ich haben. Ne? Über Budget gucke ich immer erst später, weil ich rechne immer hinterher erst zusammen.
Erstmal träumen.
Nee, es eskaliert sowieso. Und naja, es eskaliert natürlich. Ja, und dann baue ich die Räder zusammen und das ist das Geile halt, wenn du hinterher was anfassen kannst. EDV und anfassen ist ja so schwierig. Ne? Du hast ja mal gesagt in der alten Folge, im nächsten Leben mache ich irgendwas mit Holz. Mhm. Ich muss das mit Fahrrad machen, weil das Schöne ist hinterher, du steigst drauf und fährst auf deinem eigenen selbstgebauten Rad und das ist ein Unikat. Da gucken die Leute, wo kann man das kaufen? Ja, bei mir, oder ich mache auch schon mal so Umbauaktionen von Rädern, die es so nicht im Handel gibt, dann nehme ich ein industrielles Rad und baue das komplett um. Und dann, wo kann man das kaufen? Nee, ne, muss man machen. Und das ist dann so mein Ausgleich zu diesem Thema, weil man braucht ein Ventil, man muss irgendwie auch mal andere Gedanken kriegen.
Ja.
Und das ist die Kombination beim Radsport ganz schön, weil du bist draußen an der frischen Luft, wenn ich nicht gerade zu Hause wieder auf einem Smart-Trainer fahre. Also ich bin nämlich eher bei so einem EDV-Thema, weil das ist dann wirklich gesteuert über eine App. Ja. Wird der Smart-Trainer dann gesteuert, die Widerstände. Und draußen, da bist du selber mit dir alleine, mit Freunden, wie auch immer, bei einer Veranstaltung. Ja, das gibt mir dann den Ausgleich.
Das würde mich aber nochmal zurückführen zu der Frage von Enrico tatsächlich. Also gibt es mal den Moment, wo du denkst, ach ja, ich würde lieber Räder bauen oder so. Also wo du der IT so ein Stück weit, also es geht ja nicht nur um Kollegen, sondern manchmal auch um die Themen, und wir befinden uns ja auch in einem Bereich, der ja manchmal doch, es sind sehr frische Technologien, würde ich es jetzt mal so sagen. Also ich persönlich höre mich oft fluchen auf die bösartigste Art und Weise. Und gibt es da nicht mal so den Moment, wo du denkst, jetzt sitze ich hier 2 Tage an dieser Geschichte, die eigentlich hätte funktionieren müssen, und es passt einfach nicht und ich habe die Faxen, Digga.
Ja, es gibt immer die Tage, wo Netzwerk schuld ist oder DNS ist schuld oder auch nicht. Ne? Oder was auch immer. Oder man regt sich dann auf, aber am Ende des Tages ist das nicht zielführend. Und ich habe es nie bereut, Hobby zum Beruf zu machen. Das war mein Glücksfall. Ich hätte ja bis heute Schreibtischstäter bleiben können. Wäre okay gewesen für mich. Aber ich hatte das Glück in meinem Leben, Hobby zum Beruf gemacht, um mich dann dort zu entwickeln. Ich habe dann ganz viele Zertifizierungen, alles, was man früher aus Amerika so kannte, habe ich dann durchgezogen. Nicht, weil ich es musste. Also kein Arbeitgeber hat jemals beim Endkunden, wo ich war, verlangt, du musst die Zertifizierung haben. Das ist in Systemhäusern ein ganz anderes Thema. Nein, das hatte ich nie. Aber ich wollte das einfach. Ich wollte dann auch einfach wissen, ey, kannst du das jetzt oder nicht? Bei einigen Herstellern ist dann wieder ja, Theorie und Praxis zwei Paar Schuhe. Also das habe ich natürlich erlebt. Ja, aber trotzdem hast du es mal gemacht und hast gesagt, ja, habe ich gemacht und ist gut. So, und weil ich wurde auch schon öfter gefragt, ja, dann mach dich doch selbstständig mit deinem Fahrrad. Machst einen Fahrradladen auf und eine professionelle Reparaturwerkstatt. Die Werkstatt ist professionell. Fragt mich auch jeder, was ist denn das hier? Eine ganz andere Welt. Nein, wenn ein richtiges Hobby, wo du für brennst, wenn du das auf mal professionell machst, dann ist der Reiz weg, weil dann ist der Druck da, dann musst du liefern. Weil so zu Hause im Homelab oder auch in meiner Fahrradwerkstatt, dann kann ich Sachen mal liegen lassen, dann gehe ich nächstes Wochenende hin und mache da weiter.
Ja.
Das kannst du, wenn du es beruflich machst, das kannst du nicht. Und da wäre der Reiz weg. Ich glaube, würde ich auf mal eine Distanz aufbauen zu einem Hobby, was ich liebe. Nee, wird nicht funktionieren. Ja.
Also ich glaube, das ist doch auch so eine, also ich meine, auf der einen Seite, wenn ich jetzt vergleiche, ich mache Dinge mit Holz versus ich mache IT, ich würde sagen, für beides habe ich eine positive Grundstimmung und kann dem was abgewinnen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch eine wirtschaftliche Geschichte, die damit einhergeht. Ich glaube, als Schreiner wäre nochmal ein ganz anderes Gehaltsspektrum drin, als das in der IT ist. Ich glaube, was aber auch wichtig ist, dass man sich überlegt, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, ob man das aushält, wenn dieses Hobby auch mal eine Weile lang nicht da ist. Oder wenn man das halt so weit professionalisiert, und das ist ja das, was du auch mit dem Fahrradladen meinst, du kommst irgendwann vom Ich kann zu einem Ich muss. Und wenn dir das Ich muss irgendwann so viel Schmerzen bereitet, dass du das nicht aushältst, dann glaube ich, kann man vielleicht darüber reden, dass man die falsche Entscheidung vielleicht auch mal getroffen hat und dann vielleicht doch was anderes macht. Aber im Grunde, solange man seinen Spaß dabei behält und sich das im Gesamtspektrum gut einfügt, dann ist es auch völlig okay, mal seinen Horizont zu erweitern, was anderes mit dazu zu nehmen. So, also das ist jetzt mal was ganz anderes. Hier kriege ich einen ganz anderen Eindruck. Da komme ich mit den allbekannten Duschgedanken danach wieder. Ich frickel hier irgendwo rum, ich habe eine Ablenkung, ich habe was mit den Händen zu tun. Und auf einmal denke ich, ha, Mist, stimmt, das müsste ich nochmal machen. Und dann gehst du wieder zurück zum anderen und findest da wieder deinen Impuls.
Das ist manchmal das Impuls finden, oder manchmal sitzt du da in der Werkstatt, bist irgendwas am Rumtüdeln. Ne, und auf einmal kommt ja der Gedankenblitz, ne, was ja immer, was mir dann immer abgeht. Manchmal habe ich gute Gedanken nachts im Traum und nächsten Morgen denke ich, da hast du den Gedanken, scheiße, warum hast du den ja aufgeschrieben? Also nutzt du ja natürlich ein professionelles irgendwie Notiztool, was auch immer jeder da einsetzt. Also ich bin seit vielen, vielen Jahren halt bei Evernote unterwegs. Es gibt ganz viele andere auch Open-Source-Lösungen, die super sind. Ja. Aber auf jeden Fall wichtig ist, solche Gedanken auch mal festzuhalten. Auch meine To-Do-Liste für mein Homelab zu Hause, die wird immer länger, die wird nie kürzer, komischerweise, ne, weil ich immer wieder was sehe, wo ich sage, da musst du mal dran. Aber dann zwischendurch gucke ich ab und zu auch mal über so eine Liste drüber. Hast du schon gemacht? Nee, hast du anders gemacht? Oh ja, war ja, ja ganz
kannst
cool.
Du vielleicht.
Ja. Ne? Aber es ist immer ein Grundstamm an Sachen da, die mich da interessieren oder die auch mal getrieben werden, wenn ein Freund von mir ankommt, der hat sich dann ins Home Assistants Nirvana verliebt. Ja, hatte ich früher nicht viel mit zu tun, weil ich halt eine andere Lösung dafür zu Hause im Einsatz hatte. Ja, habe ich mich mal damit mal so nebenbei beschäftigt. Ne? Bin natürlich auch in dieses Rabbit Hole dann runtergegangen, wo ich dachte, hättest du es mal gelassen. Nein, es funktioniert alles, alles gut. Aber wenn die Leute dann merken, ey, du hast doch da Ahnung von, ne, dann ja, kannst du mal. Ne?
Ja,
ihr kennt das bei Freunden, Bekannten.
Natürlich.
Ne, man ist dann ja auch für seine Freunde, Bekannte den ganzen Straßenzug dann der Haus- und Hof-ITler. Na, und dann bei gewissen Dingen sage ich schon, nee, also deinen Laptop repariere ich jetzt nicht mehr. Ja, na, ja. Das ist dann irgendwann vorbei. Aber solange man sich aber trotzdem noch diese Neugier bewahrt, also wie gesagt, IT professionell, IT privat, das sind jetzt mal so zwei Sachen. Fahrrad bei mir ist so das Dritte, aber was ist, wenn ich mal keinen Bock auf Fahrradschrauben im Winter habe oder so? Na, was mache ich dann? Ne? Also ich sehe dann trotzdem noch zu, dass ich trotzdem irgendwas noch irgendwie machen kann. Ich bin also eher so ein kopfgesteuerter Mensch. Also ich liebe Bücher. Also ich habe jede Menge Bücher zu Hause, eher so die, nicht die Romane, eher so Sachbücher oder halt auch ganz viele IT-Bücher, also wirklich oldschool. Ja, man merkt, da bin ich alt. Nee, ich bin ein Papiertyp. Also ich habe auch alles viel in PDFs und so, aber ich bin ein Freund davon, ein Buch zu nehmen, zu riechen und dann zu lesen, weil es interessiert mich dann auch die Grundlagen. Ja. Wie ist sowas entstanden? Was sind die Basics? Und manchmal hilft das nochmal. Ach ja, du bist da irgendwo falsch abgebogen. Ne? Du kannst natürlich auch versuchen, 1000 Schulungen zu besuchen, 5000 YouTube-Videos und so weiter, aber die sind dann vorgefertigt, der Weg. Ich bin eher so ein Freund, wenn du die Basics verstanden hast, dann verstehst du auch den Weg, warum hat der Kollege A das so gemacht, warum macht B das so und was ist dein Weg? Finde deinen Weg. Es gibt manchmal nicht die richtige Lösung, sondern wenn am Ende es funktioniert, wie auch immer du dahin gekommen bist, ne, bin ich fein mit. Ne, weil es gibt auch Hersteller, die dann sagen, hey, wir automatisieren dir alles und überhaupt, wo ich sage, ja, Automatisierung ist auch immer ganz toll, aber dazwischen sind am Ende des Tages immer ganz viele Skripte. Ob das ein Shell-Skript ist, ob das PowerShell ist oder ob du das in Terraform gegossen hast, in Ansible oder wo auch immer. Ist das egal, musst du händisch gemacht haben und du musst es verstanden haben. Auch diese ganzen GPT-Tools, die es jetzt gibt, ja, die helfen dir.
Schönes Werkzeug, aber es wird nicht alles lösen.
Es ist ein Hilfsmittel für mich. Ja. Auf Deutsch, ich will jetzt nicht suchen, wie baue ich das und das, sondern ich stelle erstmal so Fragen, dass ich ein Rohkonstrukt hinkriege. Aber das Zusammenkitten, das die Logik da reinbauen, das muss ich selber machen, sonst hilft mir das Werkzeug nicht. Weil sonst gibt es mir was vor aus einem begrenzten Wissen. So ein LLM ist halt endlich.
Ja.
Das muss man auch dabei sagen, auch wenn das GPT 4.0 ist mittlerweile gegen viel Geld. Im Monat was da aufgeholt, also die Datenbasis ist schon gewaltig, aber trotzdem sind da Sachen drin. Das weiß die Lösung einfach nicht. Du hast in deiner Firma ein Randprodukt im Einsatz oder irgendetwas, was nicht so weltweit im Einsatz ist. Keiner hat da jemals nachgefragt. Dann stehst du da.
Ja.
Dann sagt der Chef, ja, was ist denn los? Wir haben noch das teure Tool, nutze es doch. Hilft mir nichts.
Ja, ich erinnere mich da, ich habe da einen Kunden, die sind auch in der Fertigung unterwegs und die sind dann Ende der 80er Jahre auf die Idee gekommen, das wäre doch eine voll schlaue Idee, wenn wir eine eigene Sprache zur Maschinensteuerung bauen. Und jetzt stellen sie natürlich fest, Mist, es sind gar nicht mehr so viele Leute da, die Sprachen der 70er, 80er verstehen. Und wir haben das aber jetzt lange weiter genutzt. Jetzt sind aber die neuen Leute nicht mehr so richtig in der Lage, da neue Prozesse zu implementieren und müssen sich dann überlegen, wie sie es machen. Das ist halt natürlich so. Da kann ich jetzt nicht hingehen und sagen, so, ich habe hier genau diese Sprache. Jetzt gib mir doch mal bitte aus, wie ich hier eine Prozesssteuerung kriege. Das wird halt nicht funktionieren.
Ja, das eskaliert ja dann auch manchmal. Ja. Ein Freund von mir ist Abteilungsleiter bei einer Schweizer Großbank und der wurde dann auch auf Konferenzen, wo ich dabei war, mal so angegriffen von anderen Firmenvertretern so nach dem Motto, ja, wie viel Geld gebt ihr denn aus für? Mhm. Dann ging es einmal um Lizenzkosten für seine Power-Infrastruktur. Ja, es ist im Millionenbereich bei denen und sagt er, ja, so viel. Und das kann man doch mit Microservices einfacher gestalten. Und überhaupt sagt er, zwei Punkte. Wir haben mal einen großen Prozess genommen. Der Kollege hat das zerlegt in die Unterprozesse. Und dann haben wir mal geguckt, wie groß die Tapete ist. Das war ein DIN A3-Blatt, was nur noch aus schwarzen Strichen bestand. Mhm. Auf Deutsch, da zerlegen wir gar nichts. Da können wir neu programmieren. Das muss mir erstmal einer bezahlen. Und Punkt zwei, denken Sie mal dran, bei unserer Bank laufen 80% des weltweiten SEPA-Lastschriftverkehrs drüber. Ausfall ist nicht vorgesehen.
Ja.
Die Diskussion war schlagartig beendet. Na, genauso wird dann die Frage, habt ihr auch noch Mainframe, also COBOL auch im Einsatz? Ja, natürlich haben wir das. Oh Gottes Willen, ne? Einige schlagen dann die Hände mal kurz zusammen und sagen, nee, aber das funktioniert. Du musst es nur maintained kriegen heutzutage. Und das ist die Herausforderung. Ne? Und was die dann machen ist, die gehen zur Uni, fragen die Studenten, hast du Bock bei uns zu arbeiten? Programmiersprache kannst du dir frei aussuchen. Das ist dann der Freestyle-Bereich. Und eine Programmiersprache gesetzt ist COBOL. Das ist der Deal. Das ist der Deal. Ja, aber finde ich ja, ist ein valides Vornehmen.
Also,
ja, es ist nicht Pest und Cholera, sondern ist einfach nur, hey, wir haben hier halt ein Betriebsmodell, da brauchen wir das. Aber auf der anderen Seite drehen auch ja auch Banken, Versicherungen etc., die drehen ja auch immer schneller. Na, und das ist natürlich, haben die auch Microservices etc. Guckt euch die Webportale an. Also ja, was steckt denn dahinter? Da steckt jetzt kein COBOL hinter. In dem Backend-System, da werden wir Mainframe und so und Midrange und so alles noch finden. Auch so eine AS400 hier bei Miele haben wir sie nicht, aber bei anderen laufen noch AS400-Installationen. Aus gutem Grund.
Ja. Na? Also das ist ja auch nicht so, als wären alle Unternehmen heute neu gegründet. Wenn man heute neu gründen würde, dann würde man vielleicht andere Paradigmen nehmen. Aber ich habe leider die Jahreszahl vergessen. Weißt du noch, wann Miele gegründet wurde?
Ja, wir haben dieses Jahr 125-Jähriges. Wenn du jetzt gut bist im Kopfrechnen, sind wir bei 1899.
Bin ich. Das ist ein Fakt über mich. Ja, aber jetzt ne, 1800. So, und irgendwann hat dann die IT auch hier Einzug gehalten. Und man hat halt das gemacht, was halt irgendwie da war. Und dann wächst das halt. Und manches davon ist dann nicht mehr praktikabel. Und dann erfindet man das neu. Und manchmal sind aber auch Sachen so gut in den Prozess implementiert, dass man einen signifikanten Aufwand treiben müsste, das dann neu zu engineieren. Und ob es dann wirklich besser ist, das weiß man halt auch nicht. Aber man kann sich ja trotzdem die Wege offen halten für die Dinge, die da neu kommen. Und irgendwann ist dann vielleicht die Zeit, wo bestimmte Prozesse nicht mehr da sind, wo ein paar Maschinen, die es damals gab, nicht mehr da sind und wo dann Stück für Stück Dinge eben so neu gebaut werden, wie es heute modern oder normal ist. Und dann kann man sich das eben Stück für Stück überlegen, ob man da alles dran überzieht. Aber jetzt jedes Mal, ich meine, du könntest ja alle 3 Jahre deine IT-Strategie sonst neu ausrichten und sagen, so, heute gehe ich mal zur AWS, morgen gehe ich zu Google, nächste Woche mache ich das On-Prem, dann bin ich mal auf Nutanix und dann gehe ich zu Proxmox und zwischendurch dann doch nochmal zu VMware. Da bist du ja mehr mit Technologiewechseln beschäftigt,
ja, als dass
du
dich um deinen... Geht das nicht? Das ist doch das Werbeversprechen von einigen Systemhäusern. Also Lift and Shift ist immer nie ein Problem, wo ich immer denke, jetzt kommt das Problem, wenn Geist auf Materie trifft. Also
weiß ich nicht, ob das, also Lift and Shift war nie eine Strategie, wo ich dachte, dass das gut... Also das ist gut für Unternehmen, die sich damit die Tasche voll machen wollen. Für die ist das gut. Das sind lange Projekte, das zieht sich.
Oder ich kann Daten shiften, aber ich kann nicht mal eben einen Prozess shiften.
Nein,
wenn man alleine bei den beiden, nehmen wir mal die beiden größeren Hyperscaler, nehmen wir eine AWS und nehmen wir eine Azure. Wenn wir allein das Betriebsmodell sehen, also was Default Allow oder Default Blocked ist, ist 100 Grad unterschiedlich. Mhm. Also muss ich ja komplett andersrum da dran gehen.
Ja.
Und jeder der anderen Hyperscaler, wenn sie dann etwas kleiner werden, sind dann auch wieder anders. Da heißen nicht nur die Begriffe anders, nein, sondern auch einige Sachen muss ich anders deployen.
Ja.
Na, und das ist die Sache, was ich eher sehe, ist so bei Firmen, die in Produktion sind, dass man für neue Produktionsstandorte immer mehr Standardisierung einbaut, also dass die Standorte immer gleich aussehen, dass ich relativ schnell aufbauen kann oder wenn ich was umbauen will, dass ich sage, ich baue das Vorhandene nicht um, sondern irgendwann weiß ich, auf meiner Produktionsstraße mache ich was Neues, baue parallel das Neue schon auf und dann geht das Neue in Betrieb und das Alte wird abgebaut.
Ja.
Aber so ein Change im laufenden Prozess sehe ich da eher selten.
Das ist ja,
gibt es, aber
ich finde das im Produktionscampus, ne? Also wenn man sich den jetzt hier so anguckt, dann sieht man halt ein ganz gesundes Wachstum. Es gibt alte Elemente, die hier noch drin sind. Es gibt neue Elemente und so wird nach und nach, wenn man zugestückelt. Und so ist das bei den Systemen halt auch. Wenn du so eine Prozesskette hast, dann wirst du die nicht mit einem Ruck wegreißen und sagen, ich brauche eine neue, sondern du wirst halt die einzelnen Punkte halt ganz Stück für Stück austauschen, wenn es notwendig ist. Ne? Also wenn da halt auch Not am Mann ist. Und da geht es halt auch nicht, den neuesten Shit hinterher zu laufen, sondern halt zu gucken, ist Microservice ein Ding? Wo ist es was? Natürlich, Frontend-Entwicklung und so kann man sich das wunderbar vorstellen, aber Backend-Systeme, die sind halt gut eingesessen, da ist halt viel, es ist, funktioniert halt und da brauche ich nicht ran. Also beziehungsweise noch nicht. Ist noch nicht an der Zeit.
Ja, oder was man bei Lieferanten sieht. Einmal hast du dann die ganz normalen, die full blown auf VMs deployed werden. Also Bare Metal sehe ich selten. Mhm. Gibt es auch solche Installationen?
Nein, gibt es. Soll immer noch Oracle-Kunden geben.
Nicht nur wegen Oracle, sondern es gibt auch manchmal Schnittstellenproblematiken, dass also in diesen Servern dann entsprechend so viele spezielle Karten drin sind, dass du da Bare-Metal-Installationen hast. Das ist aber
oder auch hier at the Edge, ne? Also Maschinensteuerung, da ist ja auch noch lange nicht alles auf IP.
Nein, auch ARM hat seine Berechtigung und seine Bauform, ne? Dass ARM-Devices irgendwo rumliegen und bestimmte Sachen machen. Ne? Auch das musst du ja gemanagt kriegen, orchestriert kriegen, gepatcht kriegen. Nur weil es da ist, heißt es ja noch nicht, dass es immer so bleibt. Also Patch-Management ist ja auch eines meiner Themen. Und wenn wir über ARM reden und irgendein Linux-Derivat, da muss ich die auch ARM ja auch einfangen. Ne? Nicht nur x86, also das ist ja nur die halbe Wahrheit. Ne? Also in meiner Umgebung kommen halt so drei verschiedene Architekturdesigns vor und da muss ich halt eine Lösung für haben. Ne? Ja. Und das funktioniert mittlerweile. Und was ich auch immer mehr sehe, ist nicht nur andere Hardware, sei es auf der einen Seite den Mainframe, eine Power, ein HP Nonstop, dann hast du ganz viel x86, also Commodity-Hardware, wie man heute so schön sagt. Und dann ist ein ARM da, ne? Aber ARM ist ja das eine, was mal mit RISC-V wird, schauen wir mal. Mhm. Also das ist auch ein spannendes Thema, finde ich. Ich habe früher selber auf dem RISC noch selber was gemacht. Das hieß dann nicht RISC, das hieß dann noch Xenix, ne, aber war sehr ähnlich RISC, von der RISC-Architektur her. Ne? Und das bleibt spannend, das Thema. Genauso wie klein, wie leistungsfähig werden die Systeme. Also CPU, GPU kennt man, DPU kommt jetzt immer mehr, dass man was auslagern kann. Also Nvidia machen da eigentlich in meinen Augen einen guten Job, auch wenn diese ganz großen Systeme, ich glaube, für 99% von uns nicht bezahlbar sind oder
ja, aber dafür gibt es dann Mietmodelle, ne? Dafür baust du denn hier kein extra Rack hin, sondern nimmst du vielleicht die Daten, renderst das einmal durch und spätestens dann ist es, ich sag mal, fürs Training ist es ja am intensivsten, die fertigen Modelle dann zu nutzen, auch im Machine Learning. Das lässt sich ja wunderbar auch auf einer ARM-CPU dann mit abbilden oder Google hat ja auch mit den TensorFlow Processing Units da, TensorFlow, genau, da halt Sachen gemacht. Also von daher, das sehen wir auch in den Mobilgeräten, da ist auch immer mehr, was da an Modellen drin ist und dann extra Beschleuniger, die das machen. Genauso wie wir vor, weiß ich nicht, wann haben wir angefangen, extra Chipsets für Encryption oder Videodekodierung einfach einzubauen, weil es der CPU dann dann doch zu schwitzen kommt.
Ja, das sehen wir auch immer mehr. Und was ich auch sehe, ist, es war ja mal so ein Hype-Thema, alles wird jetzt containerisiert und alles ist gut. Also ich finde, nein, die VM ist auch, ob jetzt ein Bare-Metal-Server oder eine VM ist noch lange nicht tot. Also ich finde, das wird immer mehr ein gesundes Miteinander.
Ja.
Und auch die Leute, die dann immer Verfechter sind, alles muss in Containern laufen. Und überhaupt, Moment, dann sehe ich aber heute auch ein Projekt wie ein Kubernetes, also eine VM wieder full blown in meiner Kubernetes-Umgebung, was auch gute Use Cases haben kann, finde ich also einen interessanten Ansatz. Aber was ist denn unter Kubernetes unten drunter? Da ist eine Linux-VM unten drunter, machen wir uns doch nichts vor. In welcher Ausprägung, ob jetzt full-blown irgendein Ubuntu, Debian, / Red Hat oder aber abgespeckt, dann läuft dann Flatcar. Ne? Also Immutable OS ist ja auch so ein Thema, was immer mehr kommen wird, finde ich, weil die Leute machen, deployen Kubernetes-Cluster. Dann wird da ein Security-Ansatz drauf gefahren, ist alles gut, dann gibt's Policies und Airbag und alles ist fein und alles ist toll. Dann sage ich, ja, wie patche denn unser Betriebssystem?
Wir sind trotzdem
immer noch da gucken sie mich alle immer an. Ich so, ja, hallo, ihr müsst schon den ganzen Stack mal durchgehen. Ne?
Und das ist es halt immer. Und du kannst halt nicht nur, das ist, glaube ich, auch ein Problem, wenn man so die Herstellerbrille aufsetzt. Man hat natürlich seine Scheuklappen und es gibt nur das Thema, ich bin jetzt hier da für Virtualisierung, alles andere drumherum ist mir egal. Diese Brille hast du aber ja natürlich natürlich als Endkunde nicht. Für dich ist ja nicht, also so sehr ich IT zum Selbstzweck liebe, ja, jeder, der ein Homelab hat, der wird das auch verstehen. Natürlich gibt es auch die Homelabs, die produktiven Nutzen haben. Meistens sehr zum Leiden der anderen Mitbewohner. Aber natürlich, sowas ist dann halt irgendwie, du hast einen Geschäftsprozess, der ist da drauf. Du hast Menschen, die sich irgendwie darum kümmern. Und ich glaube, vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber ich glaube, die Miele ist keine IT-Kernkompetenz-Company. Ihr seid nicht mit IT-Services auf dem Markt.
Nein,
hauptsächlich, sondern ihr macht was anderes.
Ja, also die Kernkompetenz, die wir haben, wir sind sehr datengetrieben. Mhm. Ne, also auf der einen Seite hast du ja Produktionsdaten, du hast Logistikdaten, aber wir haben auch Daten von unseren Maschinen, die bei den Kunden laufen. Also unsere Kunden können ja selber in ihrer App entscheiden, möchten sie das, dass die Daten portiert werden, dass wir sie sehen können. Dann sieht man ja, welche Waschprogramme wurden wie oft benutzt oder was auch immer dort abgefragt wird. Das ist auch länderspeziell unterschiedlich. Ja, auch die Einstellungen der Maschinen sind je Land unterschiedlich. Das hat dann wieder mit nationalen Gegebenheiten zu tun. Ja, und wir sind halt datengetrieben. Wir sind aber nicht so der klassische IT-Dienstleister, dass wir sagen, wir sind jetzt ein Systemhaus und treten entsprechend auf. Nein, das sind wir nicht.
Deswegen geht es euch ja um den Geschäftsprozess da drumherum. Ja. Und alles, was dazu gebraucht wird, ist halt Mittel zum Zweck. So dumm das auch irgendwie klingt. Aber deswegen ist es halt auch nicht so leicht, jetzt zu sagen, ja cool, nur weil das jetzt ein Prozentpunkt besser ist, ersetzen wir direkt alle unsere strategischen Entscheidungen der letzten 20 Jahre. Sondern sowas muss dann Stück für Stück wachsen und irgendwann kommt dann eine gewisse Signifikanz zustande und dann macht man das und dann entscheidet man sich aber halt auch nicht in einem Jahr wieder um.
Ja, nein. Vollkommen richtig, zumal man dann Gefahr läuft, aufs falsche Pferd zu setzen und dann halt letzten Endes auch für...
Das machst du ja eh immer.
Ja, du machst ja eh immer, stellt man. Das ist dann der beste Moment, wenn man sich da reingeschaukelt hat und dann immer nur noch aufs falsche Pferd setzt. Das ist halt, aber das ist genau, also das, wie gesagt, keine IT zum Selbstzweck und nur weil da halt irgendwo das Quäntchen da halt irgendwie besser oder anders ist, wird man da nicht den ganzen Prozess umwerfen. Ich glaube, das... So sieht's aus.
Ja, da sind Gott sei Dank auch die Geschmäcker der Kunden verschieden. Die einen wollen alles in der App-Steuerung haben. Es gibt andere Kunden, die wollen die Haptik mit Drehreglern oder Drehdrückschaltern haben. Der nächste will alles in Touch haben. Ne? Und wir bieten entsprechend solche Komponenten an, dass für jeden wirklich das Richtige dabei ist. Ne? Weil am Ende des Tages sollte für ihn ein zufriedenstellendes Ergebnis rauskommen. Das muss ja das Ziel sein und nicht, wie ich jetzt da hinkomme, über Touchen, über eine App-Steuerung, über eine Sprachsteuerung, über einen Assistenten. Also ich sage dann immer, Kochen für Dummies, sowas, sowas gibt es ja auch. Du schiebst was in deinen Backofen rein, machst an und er kümmert sich um den Rest. Ne? Ja. Wenn das dein Anspruch ist, gibt es Lösungen für, Punkt. Ne? Also was ist dein Wunsch? Wir bauen dir die Lösung. Ne? Das ist eher unser Anspruch und nicht, wir sind jetzt hier ein Rechenzentrum und bei uns kannst du jetzt Storage kaufen oder VMs oder was auch immer. Nicht unser Anspruch, nein.
Was sind denn so Themen, die dich gerade so umtreiben? Was sind die Sachen, die bei dir auf dem Tisch sind, wo du sagst, da musst du dir gerade Gedanken um Architekturen machen, da geht der Weg irgendwo hin? Oder Arm, hast du gesagt, ist ein Thema, da würde mich auch noch interessieren, wo und warum eigentlich? Kommt demnächst Android in die Waschmaschine rein und habe ich dann 3 Minuten Boot-Sequenz vor mir? Oder ne, also irgendwo sind da ja ganz unterschiedliche Dinge, die dich wahrscheinlich auch gerade umtreiben, technischer Natur.
Ja, was mich eher technisch umtreibt, ist das Thema Container-Plattform-Betrieb. Mhm. Also eine Container-Plattform zu betreiben, ist sehr, sehr vielschichtig. Da hängt man auch viele Kollegen sehr schnell ab. Weil ich hatte mit Volkmar zusammen vor vielen Jahren mal die Herausforderung, ich habe das selber versucht im Haus zu postulieren, dass wir eine zentralisierte Plattform brauchen. Also wir nutzen Container-Services on-prem, auch bei verschiedenen Hyperscalern. Und der Anspruch war es, das mal zu zentralisieren und den Kollegen auf Knopfdruck einen Service bereitzustellen. Also ich nenne das ja gerne, ich hätte gerne einen Amazon-Webshop für IT. Mhm. Das ist mein Credo intern. So, damit intern ja der Prophet im eigenen Lande, super Erfahrung gesammelt, gescheitert. Also externes Know-how ranholen, weil der Prophet von außen auf den hört man. Volkmar kannte ich damals und ich so, komm Volkmar, du musst mir retten. Ne? Und dann haben wir eigentlich wirklich in mehreren Iterationen die Leute aus verschiedensten Business Units hier abgeholt und haben gefragt, was braucht ihr? Und haben wirklich auch die richtigen Leute rangeholt. war das eine Business Unit, die Anforderungen hatte? Waren das Leute, die eher bei den Hyperscalern sind? War das unsere Security-Abteilung? Waren das die Kollegen aus dem Storage, aus dem Netzwerk, aus dem Data Center, wo ich herkomme? Ja, und haben die alle an den Tisch gebracht und haben dann erstmal eine riesenlange Aufnahme durchgeführt, sondern erstmal zu gucken am Markt, weil mein Credo ist auch, wenn ich so eine Plattform betreibe, muss die fully supported sein von den Herstellern. Also keine Bastellösung. Ja, wir sitzen auf Open Source Tools
in gewissen Bereichen.
Also da kriegst du jetzt keinen Hersteller-Support, das ist schon klar. Du kannst da mitmachen an den Projekten und kannst zurückcommitten, wenn du entsprechend Leute und Know-how hast. Ja, alles gut, aber es geht ja darum bei Betriebsthemen, gerade wenn es Richtung 24/7 geht, das muss full supported sein oder ich kann es mit einem Partner machen, weil auch wir haben einen Fachkräftemangel. Hier wachsen auch in Gütersloh nicht die Leute auf den Bäumen, weil wir haben hier genug große IT-Firmen auch im direkten in der Nachbarschaft etc. Und wir suchen alle Leute, ne? Also das ist ja nichts Neues. Also was macht man? Man stellt jetzt seine Plattform so auf, dass wir gesagt haben, mit welcher Hardwarelösung kommen wir an. Und wir haben uns damals entsprechend am Markt umgeguckt. Wir hatten dann so 11 verschiedene Lösungen, die haben wir dann ganz schnell eingedampft auf 5. Ne? Und dann war eines dabei, VMware. VMware ist hier nicht unser Haupthypervisor im Haus. Also war das ganze Tanzu TKG, gab es ja damals noch, ist jetzt nur noch Tanzu. Ne, das war dann raus, dann waren wir nur noch bei 3 Plattformen, die wir uns angeguckt haben und die waren in sich grundsätzlich schlüssig. Dann würde man sagen, ja, dann habt ihr jetzt OpenShift. Nee, eben nicht, weil unsere Entwickler im Atlassian Toolstack massiv unterwegs sind mit allen Tools, die da rumlaufen. Und dann war klar, rettet OpenShift ist jetzt nicht so zielführend für uns, ne, weil einige Tools hätte man dann doppelt gehabt in dem Bereich. Dann haben wir gesagt, nee, das mache ich bei unseren nicht, weil wir haben mehrere hundert Entwickler und nein, das kann man nicht bringen. Und dann waren wir hinterher bei 2 Lösungen und ja, wir haben uns dann das typische Verfahren, was man hat. Man hat unten eine Hardware-Plattform, dort drauf hat man einen Hypervisor. Da drauf läuft dann eine Kubernetes-Lösung, die eine Kubernetes-Management-Plattform bedarf, die dann auch irgendwo laufen muss. Und da drauf läuft dann wiederum eine Security-Plattform. Aus diesen ganzen Layern besteht das Ganze mit den ganzen Nebenkriegstools, die man noch so hat. Ja. Also sei es Richtung GitOps-Approach, was wir heutzutage machen, sei es, dass man irgendwelche Repos hat, die gescheit verwaltet werden müssen. Ne? Und das muss man alles einsammeln. Da haben wir mittlerweile ein sehr klares Systembild. Das bauen wir gerade auf. Also wir haben zentral hier eine Lösung am Campus mit einer entsprechenden Steuerung. Wir deployen jetzt in die Werke rein, auch neue Hardware mit einem neuen Hypervisor. Und dort vor Ort haben wir unser Kubernetes-Management auf Deutsch, wenn die Leitung abreißt zur Zentrale, dass es da weitergeht, dass wir da keinen Single Point of Failure an der Stelle haben, ne, Security Layer zu betrachten. Weil Security Abteilungen bei den Firmen sind ja auch immer von bis. Die einen machen Security Operations in der Form, sie beraten nicht nur oder sie machen auch Betrieb.
Ja.
Das sind harte Diskussionen, die du dann führen musst, weil ich stelle dir alles in Policies ein, in so einem Kubernetes-Cluster. Aber was ist denn jetzt die Policy? Ich kann den Vorschlag machen, aber am Ende des Tages sollte auch eine Security und eine Compliance Abteilung sagen, ja, das ist in Ordnung und das bitte raus.
Wie gelingt euch das? Weil ich meine, ich kenne das in der klassischen IT-Welt, da ist halt viel Security, entweder Endpoint Protection oder Netzwerk Security, / Firewalling. Und da ist manchmal schon Mikrosegmentierung noch, ich sag mal, weit am Horizont. Und jetzt hast du ja natürlich so, wenn du im Containerbereich raufguckst, du hast da ja auf sehr viel mehr Ebenen die Möglichkeit, Einschränkungen zu treffen, beziehungsweise Dinge unter deine Kontrolle zu bringen. Und das wiederum steht häufig konträr zu dem, was die IT-Security, der Bereich, für sich irgendwie als Knowledge irgendwo auch hat.
Ja, das ist eine große Herausforderung in dem Bereich, weil auf der einen Seite hast du die Netzwerker, die aus dem klassischen Approach kommen. Auf der einen Seite haben wir Proxy-Server, auf der anderen Seite haben wir Firewalls. Damit regeln wir alles. Das wandelt sich Richtung SASI-Konzepte etc. und Zero Trust. Ne, das sind zum Teil technische Themen, das sind zum Teil aber auch Management-Themen, organisatorische Themen. Ne, das ist ein Riesenumbruch in den Bereichen. Zum Teil sehen wir das schon im Netzwerkbereich. So, wie machen wir das im Kubernetes-Umfeld? Wir sagen einfach, du gibst uns den Raum, das Netzwerk, in dem wir uns bewegen dürfen, aber die Regeln in dem Netzwerk, die bestimmen wir auf unserer Plattform. Ne, also, weil wenn jetzt eine Lösung von außen dort reingreift, wie mache ich denn dann Troubleshooting, wenn was nicht mehr geht? Weil es gibt zum Teil auch so Prozesse, da läuft eine Applikation in einem Kubernetes-Cluster und dann sollst du eine Policy drauflegen. Dann bist du gut beraten, erstmal nur ein Scanning zu machen, ein laufendes Scanning, um zu gucken, wer spricht dir eigentlich mit wem über welchen Port. Hm. Es kann Gründe geben, warum der Port mit dem Port auf dem Node über diese Kommunikationswege da rangeht. Und wenn jetzt eine Security einfach sagt, nee, das Protokoll pauschal, ist pauschal nicht, weg, dann steht deine Applikation, das kannst du nicht bringen. Ja, sondern erst scannen, gucken, was kommt raus und daraus ein Policy Set entwickeln. Und das lässt du dir dann genehmigen. Hm. Andersrum. Nein, das wird nicht funktionieren. Dieses per Order die Mufti von oben nach unten durchdrücken, das ja. Mit dem Kubernetes-Umfeld, finde ich, dafür ist es zu komplex. Weil häufig haben wir auch in den Kubernetes-Clustern Workloads, die wir von Drittanbietern bekommen. Da weiß ich manchmal noch gar nicht in den Pods, wer da mit wem interagiert. Wir versuchen es unseren Usern leicht zu machen, indem wir zukünftig auch zum Beispiel ein Storage-Layer einziehen. Das ist so eine Herausforderung, weil wenn du heute so Storages für Kubernetes, dann hast du die Kollegen, die einen machen MinRO, die anderen machen Longhorn oder was auch immer. Und dann gibt es einen S3-Bucketier beim Hersteller und da. Das kannst du ja von bis konsumieren. Alles ist ganz gut, aber dann hast du 5 Cluster mit 6 verschiedenen Storage-Lösungen. Das ist auch wieder nicht zielführend im Fehlerfalle. Das skaliert auch nicht. Na, also ziehen wir da zukünftig ein Storage-Layer, also ein Orchestrator für Storage dazwischen, dass unsere Kunden, also internen Kunden sind das, dass die ein Kubernetes-Cluster bekommen und wir ihnen einfach nur sagen, hier sind die PVCs. Ne? Du sagst einfach nur, wie groß, in welcher Form, ne? Oh, Ende. Ja. Wo das liegt, womit wir das darstellen, hat ihn noch am Ende des Tages viel weniger zu interessieren.
Ich finde es eigentlich ganz schön, weil dadurch ist so das, was wir so im DevOps ja auch kennen, mehr Verantwortung über das bekommen, was ich tue. Das heißt natürlich auch Vertrauen aufbauen irgendwo, aber auf der anderen Seite merkt man daran halt, finde ich auch ganz gut, dass es immer weiter weg vom Betriebssystemmanagement eher zu Anwendungsmanagement geht. Und wo wir vorher irgendwie eine Linux-Büchse oder eine Windows-Büchse mit irgendwie 3-4 Komponenten hatten, sind wir jetzt halt mit einem Cluster. Da hat es ja vorher auch niemanden allzu sehr interessiert, also zumindest in meiner Bubble, ob jetzt da noch eine Datenbank auf dem Node mitläuft und ob da irgendwie auf dem Datenbankport über 127.0.1 geredet wird. Und nichts anderes ist das jetzt bloß, dass wir die Sachen voneinander entkoppeln und diesen Risikopunkt des Betriebssystems rausnehmen und das alles ein bisschen mehr verteilen. Aber im Endeffekt geht es um die Anwendung. Und da hatten wir halt vorher nie so den großen Blick rein, weil vielleicht auch die Verfügbarkeitsanforderungen gar nicht so groß da waren. Und auf der anderen Seite halt ganz viele weitere Layer kommen, in denen wir IT-Services über APIs konsumierbar machen, weil nichts anderes tun wir über Kubernetes. Wir gehen halt zum Storage-Team und sagen, hey, können wir da einen Bereich haben? Und dann kann nachher irgendwo so eine endanwendende Person hingehen und sagen, hier, ich habe da jetzt ein MinIO und ein Postgres und die brauchen halt 100 und der andere 20 Gigabyte in den Formen und Farben, in den Geschmäckern. Und am besten sagt er dann auch noch, hier, guck mal, Backup-Team, von euch hätte ich auch gerne einen Service, dass ihr das mit andockt. Sichert das doch mal. Und wenn ihr euch darum kümmert, dass das hinten dann auch auf Tape und was auch immer landet, dann tun die das. Aber das waren ja vorher in vielen Unternehmen einfach auch Prozesse, wo Türen zwischen waren, wo man durchgehen musste und die man Bescheid sagen musste. Das hat man dann irgendwann über Ticketsysteme gelöst. Und das sind wir ja heute dann in der Lage, innerhalb von Sekunden auszurollen und diese ganzen Dinge dann über APIs nutzbar zu machen. Das ist natürlich aber auch im Arbeitsverhalten eine ganz andere Geschichte. Und da ist, glaube ich, sehr viel auch was mit Menschen passieren muss, damit das als sinnvoll angesehen wird. Also ich glaube, das kriegt man relativ schnell hin. Aber trotzdem sind da auch Prozesse ja nicht ohne Grund entstanden und die müssen halt dann ebenfalls angepasst werden. Also nur ein Cluster hinstellen ist, glaube ich, nicht der Weisheit letzter Schluss. Dafür muss drumherum noch eine ganze Menge passieren.
Ja, man muss Leute A, begeistern von so einer Technologie. Also ich habe Gott sei Dank Mitstreiter, die aus dem Geschäftsbereich auch kommen, die das selber treiben, weil die Bock drauf haben. Also zum Beispiel haben wir einen Userkreis. Was haben die dort gemacht? Die haben gesagt, wir wollen so viel automatisieren wie möglich und die machen das halt mit Flux. Die haben ja ganze Repos etc. haben die alles im Git liegen. Ne? Die deployen in den Cluster Flux rein und dann wird das nach GitOps Approach klassisch rein deployed. Ne? Ob ich das jetzt mit dem Flux oder mit dem Argo mache, ist mir am Ende des Tages egal. Die Lösung funktioniert, die sind damit glücklich, alles ist fein. Ne? Und wie kriege ich jetzt intern so ein Plattformteam, nenne ich es jetzt mal, wie kriege ich das an den Start? Ich habe ja eben gesagt, Fachkräftemangel, wir kriegen jetzt auch keine Leute, dass ich mal eben hier sagen kann, wir brauchen mal eben 10 Leute für ein Plattformteam. Nein, was ich dann gemacht habe, ist erstmal Leute zu begeistern. Ich habe dann ganz einfach einen Channel, wir nutzen intern halt Teams für sowas, aufgemacht, ne, und habe gewusst, aus den und den Bereichen, damals vor Jahren aus unserer Istaufnahme, ich habe die Leute stumpf angetriggert, hast du nicht Bock da drauf, habe ein bisschen Artikel da geschrieben, einfach die Leute drauf stupsen. Ne? Das ist dann immer größer geworden und intern, du bist doch der mit den Containern, ich habe da mal eine Frage, so sammelst du die Leute ein, weil am Ende des Tages brauchst du den Use Case, damit du einen Sponsor kriegst.
Ja.
Weil ohne Sponsor, das kostet am Ende alles Geld. So, ja. Ne? Also musst du auch einen Use Case haben. Das machst du ja nicht. Das ist jetzt nicht mehr Homelab, das ist jetzt professionelle IT. Ja. Also brauchst du einen Sponsor, musst einen Use Case hinter und dann klappt das auch so. Und was habe ich bei dem virtuellen Team gemacht? Ich wusste jetzt, wer sind so die Leute, die den Hut in ihren Bereichen aufhaben, ne, die das treiben, die auch da Bock drauf haben, da auch mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Und dann haben wir ein virtuelles Team aufgebaut. Ich habe die Chefs rangeholt, habe gesagt, pass auf, hier, das sind Leute, da könnte ich mir vorstellen. Hatte am Ende des Tages so knapp 10 Leute. Ne, ich sage so, das können die nicht Vollzeit, wir können die jetzt nicht versetzen, andere Arbeitsaufgabe und so weiter. Das wird alles nicht funktionieren, weil die haben ja ihren täglichen Job. Aber die können sich Zeiten abknapsen. Also machen wir jetzt, haben wir folgende Aufgabenblöcke, Blöcke gebildet, habe dann ein virtuelles Team da drauf gestülpt, habe die alle zusammengeholt. Die Chefs haben gesagt, oh, cooler Ansatz, mach mal. Und dann auf die Blöcke schreibst du dann Aufgaben. Aus den Aufgaben entwickelst du dann am Anfang natürlich einen Schulungsbedarf. Und daraus entwickelst du dann am Ende, wenn die Leute geschult sind, ein Betriebskonzept. Weil was machst du dann auch noch selber? Bis hin, was gibst du raus zu Partnerfirmen? Also wo du einfach sagst, 24/7 haben wir nicht die Manpower für, müssen wir rausgeben.
Ja.
Ne? Das sind so die Aufgaben.
Ja, dann, also auf jeden Fall sehr viele Einblicke. Jetzt steht die Weihnachtszeit auch noch an. Womit lässt du das Jahr ausklingen? Hast du einen Backlog an Themen, wo du sagst, unter dem Christbaum ist das ein oder andere Buch und das ein oder andere Thema, was du dann in der ruhigen Phase durchmachst? Oder was sind deine Weihnachts- bzw. Dezember-Rituale, wenn es die gibt?
Es gibt Dezember-Rituale. Also im Moment bin ich, da ich am Trainieren bin, im Radsport auf der Rolle, also wirklich was ganz Stupides, einfach mal schwitzen im eigenen Saft, auf der Stelle fahren, also total unlogisch. Ne? Kann aber auch sinnhaft sein, nein. Und dann spare ich mir das Ganze auf. Richtung Weihnachten wird dann die eine oder andere Flasche Rotwein mal von außen und innen geprüft. Ne, das muss ja auch mal sein. Nein, ich lasse es mir gut gehen. Wir werden nicht in Urlaub fahren. Ich habe zwar frei dann zwischen den Tagen, Gott sei Dank. Ne? Vielleicht habe ich auch ein Wartungsfenster, das weiß ich noch nicht. Das wird sich noch entscheiden.
Privat jetzt oder hier? Also privat oder hier?
Nein, Wein also ist privat. Nein. Ja? Wein, Alkohol in der Firma
Das Wartungsfenster,
Das Wartungsfenster ist dann beruflich. Also privat habe ich ständig Wartungsfenster. Ne, das ist das Schöne, da brauche ich keinen Bescheid sagen, da brauche ich auch nicht nachfragen, wann. Das mache ich dann nebenbei. Also ich werde sicherlich das ein oder andere im Homelab dann einfach, wenn ich mal frei habe, einfach mal ganz in Ruhe so ein paar Themen einfach mal wieder treiben. Habe auch so ein paar Anfragen von Leuten bekommen, das und das, kannst du da mal drauf gucken oder ne, einfach mal ein bisschen mit beschäftigen. Aber ich gebe mir da jetzt nicht so die harte Kante, ich will das und das bis dann und dann haben. Nee, bloß nicht. Also ich hatte dieses Jahr so viele zeitkritische Sachen oder kannst du mal eben, also dieser Hey-Joe-Effekt und einfach mal Ruhe dran kommen lassen, weil das ist auch wichtig. EDV kann auch mal sehr anstrengend werden, kann sehr fordernd sein und man sollte auf seinen Körper achten. Ich mache das jetzt, wie gesagt, ich gehe auf die 30 Jahre professionelle IT zu. Es zehrt schon mal. Ne? Also das Geld, was du dann bekommst ab einer gewissen Funktion, ist auch zum Teil dann Schmerzensgeld und du brauchst halt ein Ventil nach außen. Dann einfach mal, gib dem Körper mal Ruhe, ne? Kümmere dich mal um deine Lieben, mach irgendwas Nettes, was nicht EDV ist. Leg das Handy mal weit weg und dann wird das gut.
Denke ich auch. Das ist, glaube ich, auch das, was wir jetzt so langsam machen werden. Wir machen uns auf den Endspurt quasi dann in Richtung Heimat, in Richtung wieder eigenes Bett, auch mal wieder die Menschen sehen, mit denen man sonst so viel Zeit verbringt. Ja. Und dann stimmen wir uns so langsam auf die letzten Episoden dieses Jahres ein,
würde ich sagen. Auf jeden Fall. Genau. Das genügt auch, ne?
Ich bin da sehr genügsam. Ich will mal wieder ein bisschen zocken, glaube ich.
Das wäre mal wieder was.
So ein bisschen was spielen. Ich habe Factorio, da ist jetzt gerade die Space Age Mod raus, also beziehungsweise der nächste Spielteil rausgekommen, wo es dann den Planeten verlässt. Ich habe schon die ersten 4 Planeten erkundet und gemerkt, ui, das wird schwer. Und jetzt muss ich dann oder möchte ich auch ein bisschen Zeit finden, das dann wirklich nicht nur anzugucken, sondern auch ein bisschen.
Oh, das hat aber Eskalationspotenzial. Ich kenne das so. Ich habe ja so ein drittes Standband privat, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich habe ja noch 2 Oldtimer und das ist mit einem Kumpel eskaliert. wir machen Sim-Racing zusammen.
Das hast du mal erzählt, das stimmt.
Sehr professionell. Also wir haben Sim-Rigs gebaut, 5 Stück mit CNC-Teilen, die wir in Serie haben produzieren lassen. Das ist dann Pulver beschichtet worden und das ist so eskaliert. Wir haben 2 Sim-Rigs in einem Raum stehen, wo wir jede Woche privat für uns so als Hobby Rallye fahren. Wir fahren nur Rallye im Sim-Racing. Und ein dritter Kumpel, der macht das semi-professionell, der fährt nur Langstrecke im Team. Also der macht das dann wirklich so semi-professionell. Und das kann auch ziemlich eskalieren. Ich war jetzt in Dortmund auf der Sim-Racing Expo, dann guckt man sich ja immer an, was kannst du dir noch Schönes kaufen?
Ja.
Da frage ich dann auch manchmal, muss das sein? Sein muss das alle nicht, aber ist schon geil. Also.
Ja, das ist doch, also ich glaube, jeder hat irgendwie vielleicht, oder es ist jedem zu wünschen, dass jede Person irgendwie was hat, wo sie sagt, so, da kann ich jetzt auch einfach mal einen Kopf ausschalten oder irgendwas switchen dabei und gerade so Factorio, sich da Dinge zu überlegen, das mal zu entdecken oder am Rechner ein bisschen was keinen produktiven Nutzen haben muss, wo es nur darum geht, ein bisschen Stimuli und ein bisschen Glücksgefühle rauszukriegen, das werde ich auf jeden Fall tun.
Da komme ich wahrscheinlich mit.
Also Joins das zu ist
nachdem Frank uns hier durch das Produktionsgelände hier geführt hat, ich habe Bock auf Produktionsketten. Das ist einfach, das ist so Ketten, das ist
also machst du zu Weihnachten zu Hause wieder was Neues in Node-RED oder was?
Genau, nee, Node-RED nicht. Nee.
Also aber da kannst du schön grafisch Ketten bauen. Darum.
das ist auch eine gute Idee. Das stimmt.
Ja, grafisch. Du weißt ja schon, dass man mit Node-RED auch ein Linux orchestrieren kann oder so. Ne? Mhm.
Das könnte man auch.
Gibt auch einen SSH-Agenten damit drin, da gibt es bestimmt auch für Notion. Du hast ja mit dem N8N ein bisschen rumexperimentiert. Ist das noch produktiv?
N8N habe ich nicht mehr. Ich glaube, was Automatisierung ist, ist vieles Richtung Tekton jetzt gelaufen an der Stelle. Ich überlege jetzt gerade mal, der Rest ist natürlich GitOps-Kram, so ein bisschen Flux, aber Tekton, wenn ich was brauche, also mit Notion und N8N habe ich es schon ein bisschen übertriebene getrieben. Das waren API-Codes. Ich glaube, ich war Power-User bei Notion, weil ich da unendlich viele Workflows dagegen geschmissen habe und Dinge getan habe. Also das war schon ein bisschen wild.
Wenn du deinen Arm zu Hause mal nimmst und dann nagelst den einfach am Bildschirm an die Wand und sagst dann deiner Chefin zu Hause, hier, pass mal auf, das Kuchenrezept musst du jetzt wie folgt zusammennageln.
Ich bin der Bäcker, habe ich alles im Kopf.
Oh.
Und wie kann man das? Da kann ich abschalten.
Ah, okay, ja, schön. Das ist gut. Küche ist ein guter Ort dafür, doch. Also.
Aber das Kuchenrezept Nextcloud, also die Integration Rezepte finde ich super. Das schmeißt du da rein, der zieht dir das raus und wunderbar, dann hast du jetzt Rezept DB schon da. Das funktioniert schon sehr gut.
Folg mal, ich sehe da aber noch Potenzial bei dir.
Also. Das mit dem Rezept hat es ja einen. Ja, die Weiterverarbeitung und beziehungsweise der Einkauf. Eigentlich das Schlimme beim Kochen ist immer die Vorbereitung des Einkaufs, dass man alles zu Hause hat.
Ja, das kannst du ja outsourcen, das ist ja nicht das Problem, aber die Frage ist so, das selber doing, weil ich hatte ja gedacht, du bringst jetzt mal selbst gebackene Kekse mit, aber was ist?
Ist noch keine, also das nächste Mal. Dann muss ich im Dezember nochmal wiederkommen. Dezember ist Kekszeit. Aber ein Brot hätte ich mitbringen können. Das stimmt. Also aktuell ist Brot und Brötchenzeit.
Ja, trockenes Brot habe ich aber zu Hause, ne? Also das Leben kann ja hart sein. Also
ja.
Aber das ist bei uns jetzt so eine, wir haben vor, das zu einer Tradition zu machen. Wir haben letztes Jahr, also wir sind jetzt mal klassisch Ende des Jahres auf dem Chaos Communications Kongress und da haben wir jetzt über uns überlegt, Aufbaukekse, weil wir sind dann schon ab dem 25. in Hamburg wieder am Aufbauen und dann bringen wir die Kekse dahin mit. Denn das darf ich gar nicht zu laut sagen, aber wir kriegen manchmal aus der Verwandtschaft Kekse und da sind dann so viele, dass wir die gar nicht selbst essen. Da dann aber die mitzunehmen und auch Menschen zu haben, die da deutlich dankbarer sind, als wir das dann manchmal zu sein scheinen, ist auch eine schöne Sache. Deswegen backen wir und bringen wir Aufbaukekse dann zum Kongress.
Hast du den Sticker gemacht schon?
für den Kongress?
Die CCC hat ja so einen berühmten Schilder, werden da rumgetragen, use more bandwidth.
Ja.
Und dann sagst du, use more cookies oder so.
Das auch. Und mit meiner Frau sind wir mit drin, den Kidspace mit zu organisieren. Und da sie ja so im Design ist, hat sie schon ganz viele Sticker und auch 3D-gedruckte Sachen so als Kidspace-Merch. Und das werden wir uns dann gönnen.
Weil Sticker habe ich privat für mich mal gemacht, habe ich ihr auch intern verteilt. Denkmalgeschützte IT-Infrastruktur ist auch sehr gut angekommen. Sticker sind immer gut.
Ich habe auf meinem Notebook auch stehen, kritische Infrastruktur, bitte nicht hacken. Das ist auch so, bitte lass das.
Ja, und aus einem befreundeten Podcast kann man sagen, es gibt ja so einen schönen Spruch von einem Kollegen, ne? Legacy verdient das Geld.
Ja. Ja.
Da müsste man auch noch Sticker bauen.
So ist es. In dem Sinne, ihr Lieben, es war wunderschön.
Ja, vielen Dank, Frank.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.